Die Überschrift über den heutigen Gottesdienst, diese Predigt, habe ich genannt Weltliche Allianzen und der wahre Kyrios. Vielleicht habt ihr es über die Internetseite schon mal gelesen. Ich lese dazu einen Bibeltext aus Matthäus 27, die Verse 62 bis 66. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohepriester und Pharisäer zu Pilatus und sagten: Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer sagte, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab sicher bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger des Nachts kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus sagte zu ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und verwahrt es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Soweit Gottes Wort. Es ging Schlag auf Schlag. Die Ereignisse überschlugen sich. Die Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten aus dem Volk versammelten sich, weil sie die Reden von Jesus nicht mehr ertragen konnten. Er muss weg. Sie beratschlagen, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten können. Und dann sitzt Jesus im Haus des Simon, des Aussätzigen. Und während er so da sitzt, kommt eine Frau mit kostbarem Salböl und gießt es Jesus auf den Kopf. Der Wert des Salböls ist etwa 1 Jahresverdienst. Daraufhin werden seine Jünger unwillig über diese Vergeudung. Und Judas wird es endgültig zu viel. Er geht zu den Hohepriestern und verrät Jesus und sucht nach einer passenden Gelegenheit. Aber das Passafest musste gefeiert werden. Es laufen die Vorbereitungen und Jesus feiert mit seinen Jüngern dieses Fest. Dann gehen sie zum Ölberg hinaus, zum Garten Gethsemane. Jesus kündigt an, was mit ihm passieren wird und wie sich die Jünger in dieser Nacht verhalten werden. Petrus widerspricht Jesus. Und da kündigt Jesus an, dass er ihn in dieser Nacht 3-mal verleugnen wird. Sie sind im Garten Gethsemane angekommen. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit, damit sie mit ihm wachen und beten sollen. Was passiert? Die Jünger schlafen ein. Und das auch 3-mal. Dann erfolgt die Gefangennahme Jesu durch den Verrat des Judas mit einem Kuss. Jesus wird vor den Hohen Rat geführt und verhört. Falsche Zeugen treten auf. Es entsteht keine Anklageschrift. Dann beschwört der hohe Priester Jesus und fragt, ob er Gottes Sohn sei. Und darauf antwortet Jesus und sagt, dass er es ist. Und das war für den Hohepriester Gotteslästerung. Er verzichtet auf weitere Zeugen und fragt die, die dabei stehen, was sie denken. Und diese antworten, er ist des Todes schuldig. Und sofort geht es mit der Misshandlung Jesu los. Spucken, schlagen, lästern. Draußen im Hof ist Petrus. Er wird danach gefragt, ob er nicht auch zu Jesu Jüngern gehöre. Und er verleugnet Jesus 3-mal, wie Jesus es ihm gesagt hatte. Am nächsten Morgen beratschlagen die Hohepriester und die Ältesten des Volkes, wie sie Jesus zu Tode bringen könnten. Als Judas das alles sah, was er als Verräter angerichtet hatte und es keine Chance mehr gab, das wieder abzuwenden, bringt er sich um. Jesus wird von den Juden vor den Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Der soll ihn zum Tode verurteilen. Sein Verhör bringt nichts. Er merkt, dass Jesus schuldlos ist. Er weiß, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Pilatus versucht, Jesus irgendwie frei zu bekommen. Und dann ist da noch der Traum seiner Frau. Das macht ihm nochmal zu schaffen. Letztendlich wird der Tumult der Juden so groß, dass er ein falsches Urteil fällt. Auch wenn er seine Hände in Unschuld wäscht. Er ist eingeknickt und lässt einen Unschuldigen kreuzigen. Und darauf geht es mit Spott, Folter, Verachtung und Belustigung weiter. Jesus ist nicht mehr in der Lage, sein Kreuz zu tragen, sodass man einen Menschen, Simon von Kyrene, zwang, sein Kreuz zu tragen, der gerade mal zur falschen Zeit am falschen Ort war, könnte man meinen. Nachdem sie Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, teilte man seine Kleider unter sich auf. Pilatus befiehlt, ein Schild mit der Anschuldigung ans Kreuz zu heften. Dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Die vorübergehen, schütteln den Kopf und sagen, anderen hat er geholfen. Sich selber kann er nicht helfen. Dann kommt eine Finsternis über das ganze Land, von Mittag um 12 bis Nachmittag um 3. Das ist die Sterbestunde Jesu, als er laut schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vorhang im Tempel zerreißt in zwei Stücke, von oben bis unten. Die Erde bebt und die Felsen zerreißen. Gräber tun sich auf. Der Hauptmann und die bei ihm sind und Jesus bewachen. Sie sehen das Erdbeben und was da geschieht, erschrecken sehr und sagen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Josef von Arimathea, ein reicher Mann, auch ein Jünger Jesu, geht zu Pilatus und bittet um den Leichnam Jesu. Pilatus befiehlt seinen Leuten, dass man ihm den Leib geben soll. Josef nimmt den Leib Jesu und wickelt ihn in ein reines Leinentuch und legt ihn in sein eigenes neues Grab. Er wälzt einen großen Stein vor die Tür des Grabes und geht davon. Man könnte meinen, dass nach so viel Aufregung nun am Abend und in der Nacht endlich Ruhe einkehrt. Es ist Sabbat. Die jüdischen Anführer sind zufrieden. Der Störenfried in ihren Augen war mundtot gemacht worden. Endlich haben sie gewonnen. Das normale Leben kann weitergehen. Und jetzt sind wir am eingangs gelesenen Text angekommen. Aber ehe wir auf diesen Text eingehen, möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen. Wenn bei mir manchmal in der Vorbereitung sich eine Frage entspinnt, dann muss ich dahinter kommen. Und jetzt muss ich euch da einfach mal mitnehmen. Es geht um die Frage, wenn Jesus am Freitag gekreuzigt wurde, an dem Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet und gegessen werden mussten, und Jesus ist ja das Passahlamm, wie konnte er dann am Donnerstagabend mit seinen Jüngern das Passa feiern? An diesem Abend hat Jesus ja auch das Abendmahl, Gedächtnismahl oder Mahl des Herrn eingesetzt, gerade bei diesem Fest. Die einfachste Antwort darauf ist, dass die Tagzählung in Israel eine andere ist als hier in Europa. Der Tag beginnt mit dem Abend vorher, also der Donnerstagabend zählt schon zum Freitag. Aber Ich möchte noch eine ausführlichere Antwort darauf geben, wo man es vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Als der Herr Jesus den Aposteln Petrus und Johannes, Lukas 22, Vers 8, den Auftrag erteilte, das Passa zuzubereiten, beinhaltete das im Grunde zwei Aufträge. Sie mussten erstens mit einem Lamm in den innersten Tempelvorhof, damit es dort nördlich vom Altar durch Schlachtung den Tod erleiden würde. Und im Anschluss daran war es zweitens ihre Pflicht, das geschächtete Lamm aufgehängt an einem Zweig Holz in einem Ofen zu rösten und in den vorgesehenen Obersaal zu tragen und dort das Abendessen vorzubereiten. Und jetzt müssen wir uns mal die Situation in Jerusalem zur Zeit der Evangelien vorstellen. Da das Passa-Opfer nur in Jerusalem stattfinden durfte, können wir davon ausgehen, dass sich neben den Bewohnern von Jerusalem noch ungefähr 1 Million Pilger in Jerusalem befanden. Alle wollten ihr Passalamm opfern. Und auch hier müssen wir von einer Anzahl, ich habe es nachgelesen, ich habe es nicht nachgezählt, von einer Anzahl von 250.000 Lämmern ausgehen, die dort geschlachtet werden mussten. Und jetzt kann man hier die ganz praktische Frage stellen, wie lange es wohl gedauert hat, bis diese Menge an Lämmern geschlachtet war. Wahrscheinlich ging es die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Tag. Es wurde also Donnerstag und Freitag geschlachtet. Übrigens fand auch an diesem Freitag um 9 Uhr das tägliche Morgenopfer statt. Genau der Termin, an dem Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und auch das tägliche Abendopfer fand an diesem Tag statt. Nachmittags 15 Uhr. Genau der Termin, an dem Jesus starb. Für mich war da diese Frage beantwortet. Aber noch eins. Wir müssen uns dann diese Atmosphäre vorstellen, in der sich das alles abgespielt hat. Vielleicht müssten wir auch die Evangelien mal in der Hinsicht lesen, in der Vorstellung mit dieser Atmosphäre. Überall in der Stadt wurden nun die Passalämmer geröstet und für das Abendessen vorbereitet. Der schwere Duft von geröstetem Fleisch, geschlachteten Lämmern, rauchigem Feuer und lärmenden Menschen. Für uns wohl eine bizarre Vorstellung. Zumal vor den Toren Jerusalems Jesus am Kreuz hängt und den Tod erleidet. Soweit der kleine Exkurs. Man könnte also meinen, dass nach so viel Aufregung am Abend und in der Nacht nun endlich Ruhe einkehrt. Es ist Sabbat. Die jüdischen Anführer sind zufrieden, der Störenfried in ihren Augen war mundtot gemacht worden. Endlich haben sie gewonnen. Das normale Leben kann weitergehen. Und jetzt schauen wir in unseren Text, den ich eingangs gelesen habe. Plötzlich treibt sie nämlich doch noch eine Sorge um. Jesus hatte doch davon gesprochen, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Er war tot, das hatten alle gesehen. Man macht sich so seine Gedanken. Könnte es nicht sein, dass die Freunde, die Jünger, den Leichnam Jesu stehlen und dann behaupten, er sei auferstanden? Dann wäre der letzte Betrug schlimmer als der erste. Es muss also jemand das Grab bewachen. Ein Diebstahl sollte auf keinen Fall stattfinden. Das Problem war nur, dass die jüdischen Autoritäten selbst keine Soldaten hatten, die diese Bewachung übernehmen konnten. Und es sollte ja auch nicht irgendjemand sein, sondern eine Autorität, am besten noch von den Römern. Wie schon bei der Kreuzigung sind sie also abhängig von der römischen Besatzungsmacht. Und so gehen sie zu Pilatus. Man muss sich das mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen, was hier vor sich geht. Bei der Gerichtsverhandlung und Verurteilung Jesu gingen die Führer der Juden nicht in das Richthaus hinein, damit sie nicht unrein würden und das Passa essen konnten. Pilatus musste zu ihnen hinausgehen. Es ist Sabbat und jetzt sitzen da Leute zusammen, die sich im Grunde nicht ausstehen konnten. Das sind auf der einen Seite die strenggläubigen Pharisäer und andererseits die liberalen Sadduzäer, die im Hohen Rat das Sagen hatten. Und beide Gruppen konnten sich quasi nicht ausstehen. Wenn beispielsweise Jesus eine der beiden Gruppen zum Schweigen gebracht hatte, feierte das die andere Gruppe. So heißt es in Matthäus 22, Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er, Jesus, den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Übrigens tat es Paulus genauso, als er sich vor einem Gericht verteidigen musste. Er nutzt die unterschiedlichen Ansichten zwischen Sadduzäer und Pharisäer aus. So heißt es dann in Apostelgeschichte 23, 6 und 7. Weil aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten. Als er aber das sagte, entstand ein Aufruhr unter den Pharisäern und Sadduzäern und die Menge spaltete sich. Also da sitzen Pharisäer und Sadduzäer und zum anderen sitzt da noch Pilatus. Der römische Statthalter hat mit beiden Gruppen ein Problem und das beruht auf Gegenseitigkeit. Immerhin ist er der Kopf der römischen Besatzungsmacht, die sowohl die Pharisäer wie auch die Sadduzäer loswerden wollen. Da sitzen also jetzt drei Gruppen zusammen bei Pilatus, drei Gruppen, die jeweils die anderen beiden verachten. Es gibt nichts, was sie verbindet, nichts, außer einer Sache, der Hass gegen Jesus. Ist diese Zusammenstellung dieser Menschen nicht schon seltsam genug? Das könnte man so sagen. Aber der anschließende Dialog dieser Menschen beginnt mit einem weiteren Paukenschlag. Die obersten Juden sprechen Pilatus mit Herr an. Auf Griechisch Kyrios. Kyrios. Dieses Wort kommt in den Evangelien immer wieder vor. Menschen verwenden es hauptsächlich für Jesus. Kranke, Hilfesuchende, die Jünger, sogar ein römischer Hauptmann. Matthäus 8, die Verse 6 und 8. Und Jesus verwendet dieses Wort auch für sich selbst. Denn Jesus ist der Kyrios. Jesus ist der Herr. Eigentlich nahmen die römischen Autoritäten diesen Titel für sich in Anspruch, allen voran der Kaiser in Rom. Interessant ist, die einzigen, die das Wort nie verwenden, sind die jüdischen Autoritäten. Ja, Pharisäer und Sadduzäer unterhalten sich mit Jesus, aber sie nennen ihn niemals Herr. Nicht ein einziges Mal. Damit würden sie ja bestätigen, dass er Gottes Sohn ist. Und das ging auf gar keinen Fall. Den einzigen, den Pharisäer und Sadduzäer in den vier Evangelien mit Herr anreden, ist ironischerweise hier in Vers 63 Pilatus. Schon die Tatsache, dass sie sich gegen Jesus verbünden, ist eigentlich gegen jede ihrer Überzeugungen. Aber den verhassten Pilatus Kyrios zu nennen, das sprengt jedoch alles, was man sich nur irgendwie vorstellen könnte. Aber der Hass gegen Jesus ist stärker. Die Herzen sind härter. Wir wollen uns an der Stelle ein paar Beispiele ansehen, in denen es genau so abläuft. Wo Parteien sich zu einem Bündnis zusammenschließen, die eigentlich nichts gemeinsam haben als den Hass gegen Jesus, gegen die Christen und im Alten Testament gegen das Volk Gottes. Matthäus 22, Vers 6 und Markus 12, 13. Dort tun sich die Jünger der Pharisäer und die Herodianer zusammen, um Jesus auf die Probe zu stellen bezüglich der zu zahlenden Steuern an die Römer. Markus 3, Vers 16. Als Jesus am Sabbat den Mann mit der verdorrten Hand heilte, schlossen sich danach gleich wieder die Jünger der Pharisäer und die Anhänger der Herodianer zusammen und berieten, wie sie Jesus umbringen könnten. Lukas 23, Vers 11 und 12. Als die Juden Jesus vor Pilatus anklagten, erklärten sie Pilatus, dass Jesus das ganze Volk erregt, dass er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa. Als Pilatus von Galiläa hört, schickt er Jesus zu Herodes. Herodes war erfreut, dass er Jesus sah, hoffte auf ein Wunder, dieses zu sehen, und befragte ihn. Jesus aber antwortete und tat nichts. Da fing Herodes an, ihn zu verspotten und sandte ihn zu Pilatus zurück. Und dann heißt es, an dem Tag wurden Pilatus und Herodes Freunde, denn zuvor waren sie einander Feind. Oder Apostelgeschichte 4, die Verse 27 und 28, der ganze Abschnitt ist in der Lutherbibel überschrieben mit das Gebet der Gemeinde. Und ich möchte diese beiden Verse aus diesem Gebet lesen, was auch das gerade Gesagte zusammenfasst. Wahrlich, es haben sich Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen und dem Volk Israel gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, versammelt, um auszuführen, was deine Hand und dein Rat zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 15, hier geht es um Stephanus. Hier tun sich einige zusammen aus der sogenannten Synagoge der Libertiner, der Kyrenäer, der Alexandriner und von denen aus Zilizien und Asien. Sie streiten mit Stephanus und weil sie nichts gegen ihn ausrichten konnten, stiften sie Männer zur Lüge an. Das Muster ist immer das gleiche. Auch schon vom Alten Testament her gibt es solche Bündnisse und Zusammenschlüsse gegen das Volk Gottes. Nur zwei Beispiele dafür. Richter 6, Vers 33, das ist die Geschichte von Gideon. Eigentlich total verfeindete Stämme wollen gemeinsam gegen das Volk Israel kämpfen. Und dort heißt es, als nun alle Midianiter, Amalekiter und die aus dem Osten sich miteinander versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel, um Krieg gegen Israel zu führen. Oder 4. Mose 22, die Verse 4 und 7, ist die Geschichte, als das Volk Israel nach 40-jähriger Wüstenwanderung dabei ist, das versprochene Land einzunehmen. Die eigentlichen Gegner Moabiter und Midianiter verbünden sich und heuern noch Biliam an, er soll das Volk Israel verfluchen. Das sind ja alles alte Begebenheiten und Geschichten. Welche Relevanz haben die denn heute noch? Kommen wir aber zunächst erst einmal wieder zurück zu unserem Text. Pilatus ist also für den Moment Kyrios, Herr, zumindest in der Wortwahl der obersten Juden. Der wahre Kyrios, Herr, kommt in der Unterhaltung der drei Parteien dann tatsächlich auch vor. Aber nicht als Herr, sondern als Verführer und Betrüger. Irgendwie ist das alles eine riesige Ironie. Sie alle hassen Jesus. Und trotzdem oder gerade deswegen bestimmt Jesus alles, was sie tun. Sie nennen Pilatus Kyrios, was sie ohne Jesus nie getan hätten. Sie verbünden sich mit Leuten, mit denen sie sich ohne Jesus nie verbündet hätten. Sie betreten am Sabbat das Büro eines Heiden, eigentlich schon an anderen Tagen der Woche etwas Unvorstellbares. Am Tag vorher hatten sie sich noch geweigert, unreines römisches Territorium zu betreten. Und jetzt ist es alles kein Problem mehr, wegen Jesus. Und Pilatus fühlt sich wahrscheinlich geschmeichelt und gebauchpinselt. Sie sind zu mir gekommen. Sie haben mich Kyrios genannt. Und so gewährt er ihnen gönnerhaft ihre Bitte. Er beauftragt eine Stoßtruppe römischer Soldaten, das Felsengrab zu bewachen. Und zusätzlich wird es versiegelt. Sicher ist sicher. Drei Gruppen, die sich eigentlich gegenseitig hassen, Pharisäer, Sadduzäer und Römer, verbunden in ihrem Hass gegen Jesus. Dieser Hass verbindet mehr, als die gegenseitige Abneigung trennt. Ich hatte es schon erwähnt, dieser Hass hatte schon während des Prozesses gegen Jesus die Feindschaft zwischen Pilatus und Herodes überwunden. Schauen wir diesbezüglich mal in den heutigen Nahen Osten. Israel und die umliegenden Länder. Der Islam hat ja zwei Hauptrichtungen, die Sunniten und die Schiiten. Und die können sich auch nicht ausstehen. Die bekämpfen sich genauso gegeneinander. Aber gegen Israel, da sind sie sich einig. Hamas, Schiiten. Hisbollah, Sunniten. Schauen wir diesbezüglich mal nach Deutschland. Diese Dynamik funktioniert auch in Deutschland heute auch ganz ähnlich. Die grünen und linken Politiker fördern und verharmlosen den Islam in Deutschland. Warum? Für viele Menschen ist das verwirrend. Sie fordern annähernd unbegrenzte Einwanderung aus muslimischen Ländern, fördern den Moscheebau und feiern den Islam bei jeder günstigen und ungünstigen Gelegenheit. Ich sage nur Frankfurt am Main. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Der Islam ist vieles, aber bestimmt nicht links, ökologisch oder feministisch. Das Frauenbild des Islam müsste normalerweise jede linke Politikerin in Rage versetzen. Lasst mich mal so sagen, jetzt ich stehe da auch nicht dahinter, aber lasst mich jetzt einfach mal so sagen, islamische Länder tun sich nicht gerade im Kampf um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes hervor. Und der Imam, der in seiner Freitagspredigt gendernd die Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit fordert, muss auch noch erfunden werden. Wie passt denn das zusammen? Die Antwort lautet, gar nicht. Doch die eine Ausnahme ist der gemeinsame Hass gegen Christus und das Christentum. Es ist sozusagen die moderne Version von Pharisäern, Sadduzäern und Pilatus. Alle in einem Boot gegen Jesus. Geht es gegen die Christen, bilden sie ein gemeinsames Bollwerk. Und jetzt lasst mich noch mal ein bisschen noch vorsichtiger sagen. Bei euch ist das nicht so, alles in Ordnung, aber ich sage es trotzdem mal, ganz vorsichtig. Schauen wir mal auf unsere Gemeinden. Klare, bibeltreue Christen. Für die sind manche Grundsätze nicht diskutabel. Jungfrauengeburt, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus auf diese Erde. Die Rettung und Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus. Er hat sein Blut für uns am Kreuz vergossen und nur durch ihn können wir Gnade finden. Er ist der einzige Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Kann es sein, dass in manchen Kirchen, manchen Gemeinden sich Leute zusammentun, die eigentlich nicht so miteinander können, aber diese Ansichten ablehnen und sie vielleicht sogar bekämpfen? Es sind seltsame Allianzen, die sich gegen Jesus bilden, damals wie heute. Sie haben scheinbar ungeheure Energie und sie sind vordergründig in der Lage, die Freiheiten für bekennende Christen immer weiter einzuengen. Das Grab ist von römischen Soldaten bewacht, der Stein vor dem Grab versiegelt. Der Sabbat neigt sich, der Abend kommt. Was gibt den Christen Hoffnung? Hoffnung in einer Welt, die mehr und mehr von diesen Allianzen gegen Jesus geprägt ist. Jesus ist der wahre Kyrios. Er ist größer, er ist stärker, er ist der göttliche, er ist der ewige Herr, der alles im Griff hat und alles bestimmt. Pilatus war nur ein diesseitiger, ein menschlicher, ein kurzzeitiger Kyrios. Und so ist es mit jedem menschlichen Herrn. Jesus hat alles in seiner Hand. Die gebildeten Allianzen gegen Jesus mögen kurzfristig stark und mächtig erscheinen, aber sie halten nicht. Langfristig haben solche Bündnisse keine Zukunft. Nur etwa 40 Jahre nach dieser konspirativen Sitzung proben die Juden den Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In einem grausamen Krieg unterwarfen die Römer im Jahr 70 die rebellischen Juden und richteten ein unvorstellbares Massaker an. Tausende von Juden wurden grausam getötet, viele von ihnen sogar gekreuzigt. Und der Tempel wurde zum Erdboden gleichgemacht. Jesus hat es vorausgesagt. Matthäus 24, 1 und 2. Und Jesus verließ den Tempel und ging weg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sagte zu ihnen, seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Jesus weiß alles. Jesus hat den genauen Zeitplan. Und Jesus hat zum Verwirklichen die Macht. Jesus bestimmte auch den Zeitpunkt seines Todes. Er hat alles in der Hand. Nur zwei Beispiele dafür. Lukas 4, 28 bis 30. Das ist eine Szene, als Jesus in der Synagoge in Nazareth lehrte. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden voll Zorn, als sie das hörten. Und standen auf, stießen ihn, Jesus, zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Und ein weiteres Beispiel, das alles in der Macht Jesu steht, Matthäus 26, 3 bis 5. Da versammelten sich die Hohepriester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk im Hof des Hohepriesters, der Kaiphas hieß, und beratschlagten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sagten aber, bloß nicht am Fest, damit nicht ein Aufruhr im Volk entsteht. Wann ist Jesus gekreuzigt worden? Zum Fest. An dem Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet und gegessen werden mussten. Jesus selbst bestimmte den genauen Zeitpunkt seines Todes. Die Allianz hält nicht. Das ist der eine Hoffnungsschimmer für die Nachfolger Jesu. Aber es gibt noch einen größeren. Diese seltsame Allianz kam doch nur zustande, weil die jüdischen Autoritäten befürchteten, dass der Leichnam Jesu gestohlen werden könnte. Was dann allerdings passierte, war für sie noch viel schlimmer, als wenn nur der Leichnam gestohlen worden wäre. Die Erde bebte, die Siegel am Grab zerbrachen, die Wächter fielen wie tot zu Boden und Jesus stand von den Toten auf. In diesem Moment war klar, es gibt jemanden, der stärker ist als die mächtigsten Allianzen dieser Welt. Es gibt nur einen Kyrios und der heißt nicht Pilatus oder sonst wie, er heißt Jesus. Jesus ist der Herr. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Schauen wir noch einen kleinen Augenblick auf die Wachsoldaten, die Hohepriester und die Ältesten. Tief erschrocken kamen einige von den Wachsoldaten zu den führenden Juden. Das, was Jesus vorausgesagt hatte, war geschehen. Keine Wache, kein Siegel konnte die Auferstehung verhindern. Was nun? Guter Rat war teuer. Und anstatt zu Jesus umzukehren, halten sie wieder Rat. Ihr Herz ist und bleibt verhärtet. Und das, was sie Jesus bei Pilatus vorgeworfen haben, er sei ein Verführer und Betrüger, dazu werden sie jetzt selbst. Sie bestechen die Wachsoldaten mit viel Geld und fordern sie zum Betrug, zum Lügen auf. Sie sollen lügen und genau das sagen, was sie eigentlich verhindern sollten. Und so verführen sie das Volk, denn diese Aussage wurde bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. So steht es in Matthäus 28, Vers 15. Nur ein paar Wochen später hält der auferstandene Jesus seine letzte Rede vor der Himmelfahrt an seine Jünger. Und das sagt er, Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist unsere große Hoffnung, weil wir zu diesem Herrn gehören dürfen. Der König über alle Könige, der Herr über alle Herren, heißt Jesus. Er ist der wahre Kyrios, der jetzt von seinem Thron im Himmel alles und jeden regiert. Und weil das doch vor seinem zweiten Kommen in diese Welt oft nicht so aussieht, gibt er uns bis dahin ein Versprechen mit auf dem Weg. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und auf dieses Wort wollen wir unsere Hoffnung setzen, bis er sichtbar wiederkommt. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich Danke sagen für dein Wort. Dafür, dass wir nachdenken konnten, was mit dir alles passiert ist, was man mit dir gemacht hat. du der sündlose und ewige Herr und Heiland. Und danke, dass wir es erkennen konnten, wer du bist für uns. Herr, und du hast uns gesagt, dass dir alle Macht gegeben ist und dass du bei uns bist bis an der Weltende. Und darauf wollen wir vertrauen. Dir wollen wir vertrauen, weil du die Wahrheit bist. Und auf die Wahrheit können wir uns verlassen. Danke, Herr Jesus, dass du uns jetzt in deinem Wort begegnet bist. Amen.